Liebe Hörer, aufgrund der Krisensituation, in der wir uns befinden, sind die Gottesdienste derzeit nicht möglich. Ich bin Reinhard Meyer, Pfarrer der Evangelisch-Reformierten Kirche Westminster-Bekenntnis in Rankweil und halte jetzt die Predigt. Der Gottesdienst ist an für sich ein gegenseitiger Dienst von Gott und uns. Gott dient uns durch sein Wort, das vom Heiligen Geist inspiriert ist. Und ja, wir dienen ihm durch das Zuhören, durch das entsprechend Reagieren. Und das ist dann die Ehre Gottes. Jetzt, das ist beschränkt. Gottes Wort allerdings soll laufen. Und das geschieht jetzt so. Thema der Predigt ist heute Reinigung ist Heiligung. Und der Predigttext kommt aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 15, wo steht, wie der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in eurem ganzen Lebenswandel. Und das ist ein Befehl von Gott. Also dieser Vers kommt in unserer Kirchenordnung an für sich nach der Eröffnung des Gottesdienstes vor. Und er motiviert uns zur Reinigung und zur Heiligung. Und das sieht so aus. Wir lesen die 10 Gebote oder das Doppelgebot aus Matthäus 22 oder eine andere Stelle aus Gottes Gesetz oder Gebot. Und danach kommt die Frage, gibt es Dinge, die wir vor Gott bereinigen sollten? Haben wir seine Gebote gebrochen in Gedanken, Worten, Taten? Und dann folgt an für sich das stille Bekenntnis der Gemeinde von ihren Sünden. Und danach sieht die Gottesdienstordnung so aus, dass der Pfarrer oder der Presbyter, das heißt Älteste, der den Gottesdienst leitet, den Zuspruch des Evangeliums gibt. Also er betet, dankt für die Vergebung und er dankt auch für die Befähigung zur Heiligung. Und das ist am Anfang des Gottesdienstes. Reinigung und Heiligung, das ist das Thema. Die meisten Menschen verstehen das, jedenfalls das mit der Reinigung. Denn vor den meisten Wohnungen und Häusern gibt es Schuhabstreifer. Wenn man auf Besuch geht, putzt man sich die Schuhe ab oder zieht sie ganz aus, um den Schmutz nicht hineinzutragen. Das ist Reinigung. Und wir finden das auch in der Bibel. Im alten jüdischen Tempel gab es das Reinigungsbecken. Es war ohne Maßangabe. Während alle anderen Gegenstände ihr bestimmtes Maß von Gott hatten, war dieses Becken maßlos. Und das in dem Sinn, dass die Reinigung vor Gott ständig nötig ist. Insbesondere, wenn man in sein Haus kommt. Denn, ja, das finden wir auch in anderen Kirchen. Moslems ziehen sich die Schuhe aus und reinigen sich rituell, wenn sie in die Moschee gehen. In der römisch-katholischen Kirche ist ein Weihwasserkessel am Eingang zur symbolischen Reinigung angebracht. Und ja, es gab natürlich die Frage, ob die 10 Gebote denn immer noch gültig sind im Neuen Testament und heute? Sind sie nicht wie die anderen alttestamentlichen Ordnungen, wie die Reinigungsspeise und Staatsgesetze aufgelöst? Ja, Gesetz klingt einfach nicht gut. Und es gab natürlich auch die Frage, ob wir als neutestamentliche Kirche uns auch reinigen sollten, wenn wir uns zu Gott versammeln. Hier jetzt die antworten. Zuerst die betreffs der Gültigkeit der 10 Gebote, dann das mit der Reinigung. Und da sind die Gebote an für sich auch beteiligt. Also zu den Geboten und ihrer Gültigkeit, ja, sie gelten immer noch. Sie gehören zu Gottes Moralgesetz und sind alle im Neuen Testament wiederholt. Ich gehe sie jetzt in der Kurzform durch, erkläre sie etwas und werde danach zum Schluss ihre Funktionsweise, ihre gottgegebene Funktionsweise erklären. Erstes Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich erlöst hat. Gut, das ist kein Gebot, sondern das ist das reine Evangelium. Und ja, wenn er dich erlöst hat, dann sorgt er für dich in allem. Und die Frage, die sich uns da stellt, ist er dein Erlöser? Und liebst du ihn? Bist du ihm treu? Das ist nämlich dann, was daraus folgt. Nämlich im ersten Gebot heißt es, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und die Frage, oder meine Frage war schon berechtigt, bist du ihm treu? Liebst du ihn? Von ganzem Herzen? Mit ganzer Seele? Und in deinem ganzen Denken oder Gemüt, wie der Herr Jesus in Matthäus 22 im Doppelgebot sagt? Zweites Gebot. Du sollst dir kein Gottesbild machen und es verehren. Also, jetzt bei uns kennt man dieses Gebot an für sich nicht. Das im 16. Jahrhundert in der römisch-katholischen Kirche gestrichen wurde und dafür wurde das 10. Gebot in 2 geteilt. Warum das Ganze? Ja, das ist einfach. Damit man Bilder von Gott machen und auch verehren konnte. Und ich muss da allerdings hinzufügen, dass es dem Menschen liegt, allen, sich ein Bild von Gott zu machen. Und das ist meist sehr lieb und mit dem kann man dann durchaus umgehen. Jemand sagt, es ist das menschliche Herz da eine Götzenfabrik. Aber Gott sagt, tu das nicht, denn er muss sich selbst offenbaren. Alle Bilder, die wir von ihm machen, in Gedanken oder auch bildlich, die sind falsch. Er muss sich offenbaren. Er muss zeigen, wie er ist. Und er tut das auch. Der Herr Jesus sagt in Johannes 14,9, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und der Herr Jesus ist laut Kolosser 1,15 das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Gott gibt sich zu erkennen. Und er sagt natürlich auch, wie du ihn ehren sollst. Drittes Gebot. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Also die jüdische Kirche hat das so ernst genommen, dass sie seinen Namen nie ausgesprochen haben und es bis heute nicht tun. Gott hat seinen Namen gegeben, damit er von den Seinen vertrauensvoll angerufen und geehrt wird. Die Frage dazu, kennst du ihn? Ehrst du ihn? Viertes Gebot. Du sollst den Tag des Herrn heiligen. Der 7. Tag ist dein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott geweiht. Im Alten und im Neuen Testament hat Gott den 7. Tag dazu bestimmt, dass die Seinen sich zu ihm versammeln. Gut, im Alten Testament war der 7. Tag der Samstag und ab dem Neuen Testament wurde der Sonntag zum 7. Tag. Als der Herr Jesus auferstanden ist an Ostern, da ist er an diesem Sonntag in die Gemeinschaft seiner Jünger gekommen, am nächsten Sonntag definitiv wieder. Und Pfingsten, das jüdische Pfingstfest, das an für sich gegeben wurde den Juden, damit sie sich erinnern an den Tag, an dem Gott ihnen die 10 Gebote gegeben hat. Ja, an diesem Tag ist der Herr Jesus wieder durch den Heiligen Geist in die Gemeinschaft seiner Jünger gekommen. Und er tut das offensichtlich immer noch, denn der Herr Jesus Christus sagt in Matthäus 18 in der Gemeinderede, dass wo 2 oder 3 in seinem Namen versammelt sind, er mitten unter ihnen ist. Gut, die junge Kirche hat dann Gottesdienste gefeiert am Sonntag. Das lesen wir in 1. Korinther 16,2, in Apostelgeschichte 20,7, Offenbarung 1,10 und so weiter. Aber wozu das Ganze? Wozu bestimmt Gott einen Tag? Ja, damit er in die Versammlung kommt. Und was soll die Versammlung tun? Ja, sie soll zuhören. Sie soll ihm Antwort geben, und das tut sie im Normalfall durch ihre Lieder und durch die Gebete, das ist gute Antwort, und natürlich durch ihr Leben. Und sie dankt ihm dann auch für das Zurechtbringen durch sein Wort. Es ist ja nicht so, dass Gott seine Kinder einfach so mir nix, dir nix laufen lässt. Er erzieht sie, er bringt sie tatsächlich zurecht, er baut sie auf. Und dafür gebührt ihm denn doch Dank. Und wie sieht's mit dir aus? Dank und zurechtbringen lassen? Also es sind jetzt die ersten 4 Gebote, und da bestimmt der Erlöser, wie man mit ihm umgehen soll und kann. In den folgenden, wie man mit den Menschen umgehen soll. Das 5. Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit es dir gut geht, Israel im Land, uns im Leben. Und hier verspricht Gott mit diesem damit, dass er das Leben der Kinder segnet. Er hat es im 2. Gebot, im Nachsatz schon gesagt, die Eltern sollen ihn recht ehren, und das gibt auch einen Segen für ihre Kinder. Denn die lernen das davon. Die Eltern sind nicht nur körperliche Fürsorger für die Kinder, sie sind von Gott auch dazu bestimmt, dass sie Fürsorger sind im Glauben der Kinder und dass sie Vorbilder sind. Das ist das 5. Gebot, und die Frage ist, tust du das? Und wenn jetzt wir Erwachsenen das hören, ja, es gilt dieses Gebot auch für alle fürsorglichen Einrichtungen, die Gott gegeben hat. Das sind der Staat, er ist für die gute Ordnung da, damit das Leben nötig ist. Das ist seine Kirche, und die Frage ist, wie ehrst du die staatlichen Vertreter und die Vertreter deiner Kirche? Das ist hier geboten. 6. Gebot, du sollst nicht töten. Wörtlich heißt es aber nicht töten, sondern morden. Und das ist ja ganz einfach, nicht wahr? Allerdings sagt der Herr Jesus in der Bergpredigt, wer zu jemandem nur ein Schimpfwort sagt, der kommt im Prinzip in die Hölle. Matthäus 5,23. Du bist nämlich erlöst, um deinen Nächsten zu lieben, sie zu fördern, nicht sie zu ignorieren, zu benachteiligen oder runterzumachen. Nicht töten, da ist das Gegenteil geboten. Du sollst aufbauen. Dazu habe ich dich erlöst. Frage, tust du das? Siebtes Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. Der Herr Jesus präzisiert das in der Bergpredigt. Wer jemanden begehrlich ansieht, hat die Ehe schon gebrochen. Matthäus 5, 28. Und dazu zu fügen ist, unzüchtiges Reden und Pornografie verstößt auch gegen dieses Gebot. Es ist ein Reinheitsgebot. Halt den Bund, in dem du bist, rein und halte dich rein. Wegen Gott. Gutes Gebot. Achtes Gebot ist natürlich auch gut. Du sollst nicht stehlen. Das betrifft jetzt deinen Nächsten, aber auch deinen Staat und deine Kirche. Der Jesus sagt in Markus 12, 17 und anderen Stellen, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Staat und Gottes Kirche betrügen ist für Erlöste ein Unding. Sie verneinen damit ihre Erlösung. Neuntes Gebot. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Und wenn es doch passiert, und das kann passieren, dass wir etwas Falsches über jemanden sagen, eine falsche Meinung äußern, ja, dann müssen wir halt, und das von Gott aus, die Person um Vergebung bitten. Und Gott auch, denn wir haben etwas über sein Geschöpf gesagt, das nicht stimmt. Also wenn die Person uns das nicht vergibt, ja, das ist ihre Sache, aber Gott vergibt es uns dann. Und das ist wichtig. Wir kommen mit Gott wenigstens wieder ins Reine. Zehntes Gebot. Du sollst nicht begehren nach irgendetwas, was dein Nächster hat. Also Begehren ist normal. Wir haben immer irgendwo einen Mangel und wir finden auch welche, wenn wir lange genug suchen. Aber wir sollen keine unrechten Pläne schmieden, um etwas zu kriegen. Und vor allem keine Pläne schmieden, die gegen Gottes Gebote verstoßen. Denn wir bezeugen damit, Herr, mein Gott, du sorgst nicht gut für mich. Man muss sich selbst für mich sorgen. Das zehnte Gebot führt uns wieder zurück zum Anfang. Ich bin der Herr, dein Gott, dein Erlöser. Wenn er schon Erlöser ist, dann sorgt er sich um seine Erlösten und er sorgt in allen Bereichen für sie. Und das ist gut so. So, das sind die 10 Gebote und Gott hat sie an für sich dem Menschen ins Herz gegeben. Laut Römer 2,15 sind sie im Herzen und das Gewissen, ja, das Gewissen ist darauf geeicht. Auch wenn man sie nicht aufsagen kann, das Gewissen, das noch nicht ausgehöhlt worden ist durch die Gesellschaft, das Gewissen kennt sie. Gott gibt diese 10 Gebote zum Guten. Es ist Moral. Da ist Gottes Moral auch bei seinen Kindern vorhanden. Es ist ein Moralgesetz. Manche Menschen allerdings glauben, sie halten die 10 Gebote und da muss Gott sie denn doch schon in den Himmel lassen. Und andere glauben, dass ihre Liebe die Gebote überflüssig machen. Und beides ist eine Illusion. Reinigung und Heiligung. Ich komme jetzt zur Reinigung und sage auch, was die Gebote da für eine Funktion haben. Die erste Funktion, die sie haben, sie diagnostizieren uns, zeigen uns ehrlich und einschneidend hart unsere Sünde. Das sagt Römer 3,20. Das ist ihre Funktion. Und Sünde ist wie eine Krankheit, die unweigerlich in die Hölle führt. Es ist jetzt, ja, die 10 Gebote, die sind schon erschreckend. Und ich habe das schon gehört, da sind Menschen tatsächlich erschrocken, als sie diese Funktion, als sie diese Gebote so gehört haben. Da muss ich mich ja vor Gott fürchten. Ja, stimmt. Diese Gebote sind gut, aber sie zeigen eben, wie wir infiziert sind. Und diese Gebote und unsere Sünde, ja, die Gebote zeigen die Sünde, zeigen die Krankheit. Und diese Sünde ist denn doch gefährlicher als das Coronavirus. Aber die Gebote haben noch eine andere gottgewollte Funktion, und das ist reines Evangelium. Sie zeigen uns nämlich den, der sie erfüllt hat, den Herrn Jesus Christus. Galater 3,24 schreibt der Apostel, die Gebote oder das Gesetz sind ein Pädagoge zu Jesus Christus hin. Warum? Ja, weil er die Gebote nicht nur für Gott und sich selbst vollkommen erfüllt hat, sondern auch für die Seinen. Die Gebote evangelisieren uns. Habt ihr das gehört? Sie evangelisieren uns. Und so wie im Alten Testament die Gebote parallel zu dem Zelt der Begegnung geführt haben, das parallel zu den Geboten gegeben wurde, so treiben sie uns heute zu Jesus Christus hin. Er hat sie erfüllt und ist für die Seinen noch zusätzlich ins Gericht gegangen, damit die Seinen eben nicht ins Gericht kommt. Denn Gott fordert die Gebote, die moralischen Gebote, durchaus ein. Er hat den Menschen gut geschaffen und ja, sie bringen es halt nicht. Und Gott ist gerecht. Also in dieser zweiten gottgewollten Funktion, dem Evangelium, da evangelisieren wir uns, zeigen uns auch praktisch, wie Gott geehrt werden will und geliebt werden will und wie die Nachfolge Jesu aussieht. Jetzt davor, und wir haben das Predigtthema, Reinigung ist Heiligung, davor gehört halt auch noch die Reinigung, dass wir unsere aktuellen Sünden bekennen und lassen, uns so reinigen und heiligen lassen. Heiligung heißt nebenbei oder nicht nebenbei auch reinigen. Und aussondern, weihen. Und Reinigung ist bei uns und in unserer Kirche kein Ritual, sondern ganz praktisch. Denn die Reinigung ist Heiligung. Als Gott in 2. Mose 19 seine Erlösten zum Berg geführt hat, in der Wüste, wo er ihnen die 10 Gebote gegeben hat, den Bund mit ihnen geschlossen hat, in dem sie geborgen sind, ja, da hat er verlangt, dass sie sich zuvor reinigen. Und erst dann kommt er in ihre Mitte. Und der Herr Jesus in der Gemeinderede, Matthäus 18, hat geboten, dass mit der Sünde gebrochen wird, Sünde zu bereinigen. Und erst dann sagt er zu, dass er mit inmitten ihrer Versammlung ist. Und dann noch etwas. Die Didache, das ist die Gemeindeordnung der 12 Apostel aus dem 1. Jahrhundert. Sie steht nicht in der Bibel, aber sie hat eben eine Ordnung schon im 1. Jahrhundert nach Christus auf Christus hin. In Kapitel 3, 14, da sagt sie, oder befiehlt sie, in der Versammlung sollst du deine Fehltritte bekennen. Du sollst nicht hintreten zum Gebet mit schlechtem Gewissen. Dies ist der Weg des Lebens. Und dann das nächste Wort, da beginnt dann der zweite Abschnitt in der Didache, das ist der Weg des Todes. Das ist das letzte Wort beim Weg des Lebens. Unbereinigte Sünde trennt von Gott, verhindert, dass er hört und hilft. Das sagt Jesaja, Kapitel 59, 1 und 2. Reinigung ist nicht nur Heiligung, sondern auch Ehre Gottes. Josua sagt in Kapitel 7, 19 zu Achan, der gestohlen hat, mein Sohn, gib dem Herrn die Ehre und bekenne deine Sünde. Sünden bekennen ehrt Gott, auch in Esra 10, 11. Und im Neuen Testament haben wir es wieder. Im Neuen Testament heißt dieses Bekennen homologeo, das heißt wörtlich gleichreden, übereinstimmen. In Römer 10 kommt es zum Beispiel vor, wenn der Apostel schreibt, wer den Herrn Jesus Christus mit dem Mund bekennt, wird gerettet werden. Aber dann bezüglich Sünden, 1. Johannes 1, 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Das haben wir. Sünde bekennen, mit dem Herrn übereinstimmen, natürlich die Sünde lassen, ist Ehre Gottes. Mehr noch als Loblieder singen, denn es geht buchstäblich ans schlechte Eingemachte. Und ja, jetzt wollen wir eine kurze Stille halten und genau das tun. Ich fahre danach weiter und mache den Abschluss der Predigt. Also dieses Sündenbekennen ist nicht nur für den Gottesdienst angesagt, wenn man in Gottes Haus kommt. Luther in seinem Abendgebet empfiehlt das auch, sich zu reinigen. Dann kann man gut schlafen. Das ein gutes Gewissen ist ja bekanntlich ein sanftes Ruhekissen. Zur Predigt und zum Abschluss. Es ist falsch, wenn Menschen glauben, sie könnten die Gebote halten und dann so in den Himmel kommen. Nur einer hat sie je gehalten, der Herr Jesus Christus, und nur er bringt in den Himmel. Die gottgewollte erste Funktion und Aufgabe der Gebote, die tut weh. Sie zeigt einschneidend unsere Sünde. Die zweite gottgewollte Funktion oder Aufgabe der Gebote ist heilsam. Sie treibt uns zum Herrn Jesus Christus, dem Heiland. Sie evangelisiert uns. Die dritte gottgewollte Aufgabe der Gebote, sie führen uns in die Reinigung und Heiligung, in die Entlastung und heilsame Nachfolge des Herrn Jesus Christus. Und jetzt komme ich wirklich zum Schluss. Im Gottesdienst, wenn wir uns zum Herrn versammeln, bekennen wir unsere Sünden, ehren ihn damit, danken ihm für die Reinigung. Dann lassen wir uns durch sein Wort zurechtbringen. Wir lassen uns regenerieren. Wie der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in eurem ganzen Lebenswandel. Reinigung ist Heiligung. Amen. Ich bete. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für deinen Sohn, den du gegeben hast, der getan hat als Einziger, was du verlangst, wozu du den Menschen geschaffen hast. Und ich danke dir, dass du, Herr Jesus, das nicht nur für dich und für Gott getan hast, sondern auch für die Deinen. Vielen Dank für diese heilsame Entlastung von den Sünden, auch von denen, die noch im Untergrund der Seele rumoren und uns prägen. Dir befehlen wir sie an und wir befehlen uns dir auch an, dass du uns heiligst, mehr und mehr entlastest, mehr und mehr heilst, mehr und mehr. Dir zur Ehre, uns und unseren Nächsten zum Guten. Amen. Eine Ansage für kommende Woche. Wir versuchen die Predigt ab kommenden Sonntag auf 10 Uhr zu verlegen. Auch wenn Zeitumstellung ist, dann ist es halt 9. Aber dann haben wir wieder die gewohnten Gottesdienstzeiten, auch wenn wir nicht daran teilnehmen können. Aber Gottes Wort soll eben laufen und deshalb versuchen wir das so. Danke.